SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit Kerstin Gebel. Mein Studiogast ist der Pianist William Yoon. Herzlich willkommen.
Danke.
Sie sind in Korea geboren, leben seit vielen Jahren in München. Und bevor wir über Ihre Herkunft, Ihre musikalische Ausbildung sprechen, nähern wir uns mal ganz schnell unserem ersten Musikbeispiel. Ein Ausschnitt aus dem Klavierkonzert Nummer 2 von Sergei Rachmaninow. Das haben Sie schon ziemlich zeitig eingespielt. Das hat mit Amerika zu tun. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir, glaube ich, mal das Musikbeispiel, diesen dritten Satz aus dem zweiten Klavierkonzert. Das war der dritte Satz, Allegro Scherzando, aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow mit William Yoon als Solist, der heute mein Studiogast in unserer Sendung zur Person ist. Und begleitet wurde er von dem Youth Philharmonic Orchestra in Boston und der Dirigent war Benjamin Sender. William, Sie waren 16 Jahre alt und Sie haben in Boston gelebt, Sie haben dort studiert und dieses Orchester gehörte sozusagen zum Konservatorium. Erzählen Sie ein bisschen darüber.
Ja, ich bin mit 13 nach Amerika gegangen, nach Boston, in eine Internatsschule habe ich gelernt und jeden Samstag hatte ich Klassen im Konservatorium, New England Conservatory. Und in dieses Konservatorium hat ein Jugendorchester, dieses Youth Philharmonic Orchestra, und es gab einen Wettbewerb, wo sie den Solisten ausgesucht haben für ein Projekt von dem Orchester. Ich wurde dann gewählt und hatte die Möglichkeit, mit ihnen eine Tournee zu machen in Mexiko und Kuba. Und das war jetzt ein Mitschnitt von dem Konzert.
Ja. Also ein amerikanisches Orchester in Kuba.
Ja, das war nach meines Gewissens das erste Jugendorchester, vielleicht sogar ein amerikanisches Orchester, die das, was in Kuba gespielt haben.
Haben Sie da noch Eindrücke von Kuba? Was war das für eine Atmosphäre?
Wir waren natürlich in diesem, einem Luxushotel untergebracht und es gab auch eine Tour, die wir gemacht haben. Und dann haben sie uns die tollsten Autos gezeigt von früher und auch die Tabakfabrik.
Diese großen alten Autos, die man so
genau,
im Film sieht.
Genau, in buntesten Farben. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war in dem Café im Saal und wollte etwas bestellen und dann die zwei Getränke, die sie hatten, war Milch und Coca-Cola. Mehr hatten sie nicht. Sie hatten, glaube ich, 5 Steinway-Flüge, also sehr ganz toll ausgestattet, aber
Also Sie konnten sich einen Flügel aussuchen für dieses Konzert?
Genau, aber dann sieht man auch die Armut natürlich hinter diesen Kulissen und war sehr interessant.
Bestimmt ein Erlebnis für einen 16-Jährigen. Hm. Ich finde es überhaupt erstaunlich mit 16 Jahren, also Solist in so einem schweren Klavierkonzert zu sein. So, wir sprechen dann gleich über Ihre Herkunft, über Korea, aber vielleicht vorher doch nochmal ein Musikbeispiel. Das ist jetzt ein ziemlicher Kontrast zu dem Rachmaninow. Sie spielen ein Nocturne und zwar von Frédéric Chopin. Das ist das Des-Dur, Opus 27, Nummer 2. Das ist nicht so leicht. Es klingt sehr gefällig, es klingt sehr romantisch, aber es ist sehr schwer, oder?
Also ich finde, den richtigen Ton zu finden, um Chopins Musik zu interpretieren, finde ich absolut schwer und ich glaube fast, dass man mit dieser Begabung geboren ist. Man muss ein geborener Chopin-Spieler sein und ich finde, es gibt Menschen, die sind wie die Sonne, aber es gibt auch Menschen, die sind wie der Mond.
Und was ist jetzt Chopin? Sonne oder Mond?
Ich finde auf jeden Fall, er war ein Mondmensch. Und es gibt sehr viel dunkle Seite. Man kann nur innerlich das verstehen, um seine Sprache zu verstehen.
Wenn Sie sich jetzt mit Chopin beschäftigt haben, geht es mehr um die musikalische Sprache, was Sie eben sagten, oder spielen da auch biografische Dinge bei Chopin eine Rolle?
Ich glaube fast, dass man das nicht trennen kann. Chopin hat seine Heimat sehr früh verlassen, war eigentlich keinen großen Erfolg geschafft. Und war ja auch eine sehr sensible Mensch und natürlich diese Schmerzen drückt er durch seine Musik. Es tut fast weh, seine Musik zu spielen.
Aber schön weh. Ja. Ja. Sie haben das sehr schön mit dem Mond und mit der Sonne gesagt und ich glaube, das passt jetzt mit dem Mond zu unserem nächsten Musikbeispiel, zum Nocturne Opus 27 Nummer 2 von Frédéric Chopin. Nocturne des Dur, Opus 27, Nummer 2 von Frédéric Chopin. Der Pianist war William Yun, der Studiogast heute in der Sendung zur Person. Wir haben gerade über Chopin gesprochen, dass es nicht so leicht ist, seine Musik zu spielen. Sie haben gesagt, man muss geboren sein dafür, das zu spielen. Und Sie unterrichten ja auch, Sie haben Schüler. Und wie bringen Sie den Schülern diese Musik näher? Das ist doch schwierig, oder? Also ich denke zum Beispiel an Tempi, die ja da gar nicht so vorgegeben sind, wie zum Beispiel bei Beethoven. Da weiß man genau, was man zu spielen hat.
Ja, es ist schwierig, Chopin zu unterrichten. Es gibt keine ganz klare Art, das zu spielen. Also wenn es gibt einen Himmel, aber wenn man das Wort Himmel sagt, hat jeder ja ein anderes Bild.
Ich frage mal anders, gibt es Anhaltspunkte in den Noten bei Chopin, woran man sich halten kann?
Ja, war sehr genau mit zum Beispiel mit Bögen. Es gibt nicht diese beethovenische Art vier Takt, sondern es ist immer vielleicht drei Takte und dann fünf Takte, aber dann die Bögen sind nicht so, dass man erstmal denkt, ha, es ist ja interessant, wieso ist der nicht so? Aber ich glaube, er hat das als eine Melodie wie eine Sprache gesehen und ich finde, es gibt Komponisten, die Klaviermusik als eine symphonische Musik sieht, zum Beispiel Beethoven oder Brahms, aber es gibt Komponisten, die Klavier als eine gesangliche Instrument sehen, unter anderem Mozart und Chopin. Und ich glaube, da gibt's vielleicht ein bisschen Verbindung zwischen den beiden Komponisten.
Sie haben gerade gesagt, Sprache, für mich ist es eindeutig, so geht's in Richtung Lyrik, eigentlich Poesie. Ich sehe immer ein Gedicht.
Ja.
Wenn ich das höre, ja. So, diese Aufnahme ist 2009 entstanden. Jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Sie sind in Korea geboren, 1982. Spielte in Korea so eine Musik eine Rolle? Erzählen Sie ein bisschen von zu Hause.
Also ich bin 82 geboren und ich glaube, da hat es erst gerade angefangen, dass die Leute mehr klassische Musik gehört haben in Korea. Wir hatten kaum Musik zu Hause. Meine Eltern kommen von kleinen Orten und also sie sind katholisch geworden, als ich geboren war und waren sehr aktiv in der Kirche und dann haben sie im Chor gesungen und haben wir zum Beispiel beim Weihnachten beim Wettbewerb teilgenommen, so Familien singen. Meine Mutter hat meine Schwester zu einer Klavierlehrerin geschickt. Sie war quasi eine Nachbarin von uns und sie hatte zwei Klaviere zu Hause und in einem Zimmer hat sie unterrichtet, in dem anderen Zimmer durfte man üben. Ja, und ich glaube, meine Mutter hatte den Wunsch, ihre Tochter, dass sie etwas Schönes lernt. Es war dann eine Mode, dass eine Tochter ein Instrument lernt, vor allem Klavier. Und ich durfte da mitgehen zu ihrem Unterricht, im Nebenzimmer auf sie warten. Und ich hatte ja aus Langeweile einfach die Melodie nachgespielt, was meine Schwester gerade gespielt hat. Und die Lehrerin war überrascht, dass ich das kann. Und hat meine Mutter gesagt, dass eigentlich, dass sie glaubt, dass ich begabter bin als sie. Und da war dann eine riesen Diskussion bei meinen Eltern, weil mein Vater sagt, also ein Junge darf nicht Klavier lernen, sondern was anderes, und wollte mich zum Taekwondo-Schule schicken. Und hat meine Mutter so Geld gegeben, damit ich Taekwondo Unterricht nehmen kann. Und mit dem Geld hat sie mit mir heimlich zur Klavierlehrerin einen Unterricht gebucht. Und
also sie sind nie zum Taekwondo gegangen?
Nein, zum Glück nicht.
Mit ihrer Mutter als Komplizin sozusagen. Und dann hat das angefangen. Und dann haben Sie doch irgendwann bald mal einen Lehrer gekriegt. Oder war das die Klavierlehrerin?
Ich war bei ihr ein paar Monate und dann hat sie mich zu einer anderen Lehrerin geschickt, die eine größere Musikschule hatte. Und dann jemand hat mir dann zu dem anderen empfohlen. Und 1993 gab es ein neues Konservatorium und sie hatten ein Programm für junge Frühbegabte. Und
in Korea.
In Korea. Und 500 Kinder haben mitgespielt, wurde, glaube ich, 11 genommen und ich war eine der diesen 11 Schüler. Und glaube ich, da hat mein Vater auch gesagt, okay, er unterstützt mich.
Sehr schön, Sie mussten erst Ergebnisse zeigen. Genau. Also das war dann Ihr erste Hochschule oder Konservatorium. Mit wie vielen Jahren sind Sie dann nach Boston gekommen?
96.
Da waren Sie 13 Jahre alt.
Ja.
Oh, das ist aber sehr zeitig, so weit weg.
Ja, also mein Vater ist so ein self-made man. Und wenn er etwas, wofür er entschieden hat, dann war er auch sehr strukturiert und hat gesagt, okay, dieser Junge ist begabt, er fördert mich jetzt. Und hat so rumgefragt, was man als Eltern machen könnte. Und damals noch die Ausbildung in Korea war etwas begrenzt. Und Korea hat ja eine starke Verbindung nach Amerika und hat gehört, dass in Amerika 3 Hochschulen gibt, wo man gute Ausbildung bekommen kann. Er hat in diese Musikhochschulen in Amerika meine Unterlagen und die Kassette, wo ich drauf spiele, geschickt und bat nach Vorspielmöglichkeiten. Und eine Professorin aus Boston hat angeboten, dass sie würde mich hören und würde mit mir etwas arbeiten. Und dann sehen wir weiter, ob sie mich nimmt. Und das war auch eine Koreanerin, die lange in Amerika unterrichtet hat. Und meine Eltern fühlten sich etwas beruhigt.
Etwas sicher.
Genau, ja. Dass sie eine Koreanerin war. Und so bin ich nach Boston gegangen.
So, das war dann Ihre Lehrerin in Boston?
Genau.
Sozusagen. Und sind Sie mit 13 allein hin oder ist Ihr Vater schon mal mitgefahren?
Also wir sind im Sommer 96 ganze Familie nach Amerika gereist. Meine Eltern haben dann gesehen, in welchem Internat ich dann wohnen werde und sagten, okay, das ist...
Dann waren sie beruhigt, es ist alles in Ordnung und sie durften dort bleiben.
Ja.
Lassen Sie ein bisschen über Schumann sprechen. Für viele ist Chopin, Schumann Romantik, sage ich jetzt mal so. Aber Schumann ist schon was Eigenes.
Ja, Schumann ist absolut ganz anders als Chopin. Sie sind ja beide im gleichen Jahr 1810 geboren. Wenn ich mir überlege, Beethoven hat seine letzte Klaviersonate 1822 geschrieben und 1829 wurde die Klavieretüden von Chopin Opus 10 veröffentlicht. Also was in diesen 7 Jahren alles passiert.
Unglaublich, stilistisch vor allem.
Genau,
ne?
Genau. Aber so wie in verschiedene Richtungen alle so nach ihrer Art gefunden haben zu komponieren. Und Schumann ist natürlich sehr mit Literatur verbunden. Wenn ich über deutsche Romantik spreche, kann man nicht ohne Schumann das weiter besprechen. Ich glaube, Schumann ist das Bild von der deutschen romantischen Musik oder deutschen Romantik, weil er von diesem Strukturen von Klassizismus ein ganz andere Wege findet und uns auch davon befreit.
Das war ein Ausschnitt aus den Davidsbündler-Tänzen Opus 6 von Robert Schumann. Wir haben den Tanz mit der Bezeichnung Wild und Lustig gehört. William Jun, der Studiogast heute in der Sendung, war der Solist. Wir kommen gleich mal zu unserem nächsten Musikbeispiel, zu Nils Mönckemeyer. Sie verbindet eine enge Zusammenarbeit. Sie spielen sehr oft mit Nils Mönckemeyer zusammen. Was verbindet Sie im Zusammenspiel?
Also beim Studium als Pianist wird nicht so häufig so Kammermusik wichtig genommen, weil man muss Chopin-Etüden üben und Liszt-Stück. Ich fand es immer sehr schade, dass man so wenig Kammermusik spielt. Und ich wusste aber, dass ich gut Kammermusik spielen kann, weil mich interessiert, was die anderen sagen und was für Impulse sie mitbringen. Und mit Nils am Anfang waren wir beide nicht so sicher, ob das gut passen würde, weil wir einfach ganz verschieden sind. Er ist ja so mehr so outgoing, auffällig, und ich bin auch ziemlich stur.
Das würde man jetzt nicht denken, weil Sie haben gerade gesprochen, dass Sie sich eigentlich gut einfühlen können, aber in der Musik haben Sie dann schon Ihre Vorstellungen.
Also wir mochten uns, wir mochten, wie wir spielen, und haben wir die erste Probe gehabt und dachten wir, okay, das könnte schwierig sein. Und dann hatten wir unser erstes gemeinsames Konzert und Leute waren total begeistert, weil sie das gerade ganz spannend fanden, zwei verschiedene Persönlichkeiten etwas ganz Eigenes mag. Und ich glaube, das ist diese Kammermusik. Man bringt seine Herkunft, seine Charakter und Impulse, und es wird dann gemischt und wird ein neues Produkt.
Dann sprechen wir gleich mal über Johannes Brahms, denn unser nächstes Musikbeispiel ist ein Satz aus der Brahms-Sonate für Viola und Klavier, S-Dur, Opus 120, Nummer 2. Wie sind jetzt hier die Parts verteilt in dieser Komposition? Wir gehen mal von der Komposition aus. Ist es gleichberechtigt, Viola und Klavier? Wie hat Brahms das komponiert?
Ja, absolut. Brahms hat ja das sehr spät komponiert, und ich glaube, da war er ein Meister des Kammermusik. Also er konnte zwei Parten schreiben für Viola und Klavier, hat eine Sprache gefunden, wo die beiden Instrumente sehr eins werden, aber es gibt natürlich auch viel Dialoge zwischen den Instrumenten. Und Sie werden gleich hören, einmal hat das Viola die Melodie, die führende Part, und einmal das Klavier. Und ja.
Gut, dann hören wir doch aus dieser Sonate den zweiten Satz mit der Bezeichnung Allegro Appassionato. Thank you. Das war der zweite Satz, Allegro Appassionato, aus der Sonate für Viola und Klavier, Esto Opus 120 Nummer 2 von Johannes Brahms. Und gespielt haben William Jun, Klavier natürlich, und Nils Mönkemeyer, Viola. Wir haben gerade diese Musik gehört und Sie haben gesagt, dass Sie sehr unterschiedlich sind, Sie beide. Dass Sie beide voneinander gelernt haben, weil beim ersten Zusammenspiel, nicht bei dieser Sonate, das ist übrigens eine Aufnahme von 2015 gewesen, da haben Sie schon länger zusammen gespielt. Aber Sie sind ja unterschiedliche Charaktere. In dem Spiel muss man das ja irgendwie zusammenbringen. Und Sie haben gerade gesagt, ach, hören Sie mal, diese Stelle Sostenuto, da waren Sie sich nicht einig. Mhm. Was für Sie Sostenuto betrifft und für Nils Mönkemeyer. Können Sie das nochmal kurz erklären?
Also als Pianist denkt man viel mehr über den Struktur. Und für mich war dieses Sostenuto nicht unbedingt eine Anweisung, dass man das langsamer spielen sollte. Aber nur das Gefühl ist anders. Und Nils hat das so aber anders empfunden, auch weil das eine Tradition ist, dass man das viel langsamer spielt. Und was macht man dann, wenn man verschiedene Meinungen hat? Dann haben wir lange darüber gesprochen und dann haben wir einen Kompromiss gefunden, womit beide zufrieden sind.
Das war eigentlich ein sehr schönes Beispiel für ein Zusammenspiel, auch von der Komposition. Also Sie haben gesagt, es gibt Dialoge, das hat man deutlich gehört. Mhm. Die Bratsche, dann haben Sie geantwortet. Dann waren Sie auch manchmal nur in der Begleitfunktion. Dann hat man richtig gemerkt, wie Sie praktisch zusammen geatmet haben. Ich glaube, da muss man schon viel zusammenspielen, um das so zu interpretieren. Das geht nicht gleich.
Na, es gibt zum Beispiel bei Märchenbildern von Schumann, Klavier und Viola fangen gleich an. Und dann haben sie Augenkontakt und dann fangen sie zusammen. Und für uns ist es immer so eine, ich möchte mal versuchen, zusammen zu spielen, ohne ihn zu sehen. Und das gelingt eigentlich meistens gut, weil wir sind schon so oft auf der Bühne gewesen und auch so menschlich verbunden, dass man ohne, ja, so auszusprechen oder ohne eine Geste zu machen, dass wir verstehen, was der andere will.
So, jetzt haben wir unser nächstes Beispiel. Da spielen Sie wieder als Solist mit Orchester. Das Orchester ist ja in diesem Sinne auch Ihr Partner, aber es ist ja völlig anders, ne? Also wir hören gleich aus dem zweiten Klavierkonzert von Frédéric Chopin einen Satz. Wie ist das Verhältnis hier mit Solist und Orchester? Also Sie spielen hier mit den Nürnberger Symphonikern zusammen. Eine Produktion schon von 2004, also wir gehen wieder zurück. Jetzt war es eben 2015, 2004. Wie ist das als Solist? Was hat der Dirigent zu sagen? Was können Sie vorgeben?
Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn ich mit einem Maestro spiele, der vielleicht nicht immer der flexibelste ist, dann muss ich natürlich nachgeben. Aber es macht mir auch Spaß zu lernen, welchen Ansatz der Dirigent hat beim Klavierkonzert. Beim Chopin-Konzert ist natürlich so, dass man der Solist das Sagen hat, weil es ist sehr viel Klavier im Konzert. Aber wenn ich ein Brahms-Konzert spiele, das ist auch sehr viel Kammermusik. Und ich merke sofort bei der ersten Probe, es gibt Orchester, die spielen viel Kammermusik miteinander, dann spielen sie das Klavierkonzert wie Kammermusik. Und das macht sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich muss nicht immer die wichtigste Part spielen und führen und zeigen, wie das gehen soll, sondern ich kriege auch Inspiration und Energie vom Orchester. Und der Dirigent wird dann ein Vermittler.
Also das war 2004, diese Aufnahme, die wir gleich hören, da waren Sie Anfang 20. Wie ist das denn, wenn Sie in so etabliertes Orchester wie die Nürnberger Symphoniker kommen und da kommt so ein junger Mann? Mhm. Ist das ein Unterschied, als wenn Sie jetzt älter sind als Pianist? Haben Sie das damals gespürt? Wird man da von Anfang an ernst genommen?
Ich kann mich noch erinnern, das Orchester wusste nichts von mir. Ich hatte noch studiert und ich war auch sehr nervös vor der ersten Probe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss so zeigen, was ich so drauf habe, um sie zu beeindrucken. Und damit bin ich jetzt viel entspannter geworden. Aber wir hatten zum Glück einen Tag nur für die Probe und haben ganz intensiv miteinander zusammengearbeitet und Später konnte ich dann auch mehr sagen, wie ich das haben will. Und am Ende bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also natürlich würde ich das Stück jetzt anders spielen, weil ich einfach souveräner und auch reifere Musiker geworden bin. Aber
ja, ich würde sagen, wir hören es uns mal an und dann schauen wir mal, wie Sie das empfinden mit Ihrer Aufnahme von 2004. Also wir hören jetzt aus dem zweiten Klavierkonzert von Frédéric Chopin den dritten Satz, einen schnellen Satz, Allegro vivace mit den Nürnberger Symphonikern unter Friedemann Riehle. Frédéric Chopin Klavierkonzert Nummer 2 F-Moll Opus 21. Daraus haben wir den dritten Satz Allegro vivace gehört mit William Jun als Solist und den Nürnberger Symphonikern unter Friedemann Riehle. Als erste Frage möchte ich anknüpfen vor unserem Musikbeispiel. Wie ist das jetzt, wenn Sie das so hören? Was würden Sie anders machen?
Ich würde vielleicht etwas mehr trauen und vielleicht ein bisschen freier spielen.
Oder denken Sie vielleicht, ja, 2004, das war schon ganz ordentlich. Könnten Sie ja jetzt auch denken.
Wenn man denkt, ich kann jetzt alles anderes, glaube ich, das ging ja auch nicht. Aber für den Moment habe ich das nicht besser gekonnt. So. Und es ist auch in der Vergangenheit.
Ja, da steckt eine Philosophie dahinter. Ne? Hätte man es damals anders gekonnt, hätte man es anders gemacht im Prinzip.
Ich meine, Horowitz hat dreimal Rachmaninoff drittes Konzert eingespielt. Und so ganz verschieden, aber man kann nicht sagen, welches besser ist. Natürlich spielt er später viel freier und fantasievoll, aber vielleicht fehlt ein bisschen das Frische, was er früher mehr hatte.
Vielleicht ist es auch so, wenn man jünger ist, geht man unvoreingenommener ran, oder? Man hat vielleicht nicht so viel Angst, was alles passieren könnte oder so, kann ich mir vorstellen. Dass man, je älter man wird, noch mehr drüber nachdenkt und noch mehr ausfeilt.
Ich glaube, ich bin noch jünger. Ja. wenn man anfängt, auf die Bühne zu spielen, überlegt man viel mehr, darf ich das? Darf ich das wirklich so anders machen? Ja? Also man hat Angst, nicht korrekt zu sein. Man beschäftigt ja auch jeden Tag über sich und man lernt, es ist ja ein langer Prozess, sich kennenzulernen. Und dann später ist man mehr entspannter zu sagen, das bin ich und ist okay so.
Und wie ist es mit dem Lampenfieber? Wird das mehr oder wird das weniger mit den Jahren?
Als ich Kind war, hatte ich kein Lampenfieber. Ich fand es ganz toll. Jetzt endlich kann ich ein Stück spielen, was ich monatelang geübt habe. Und dann, ich glaube, irgendwann dachte ich, oh Gott, die Leute zahlen ja, meine Musik zu hören. Dann ich muss beweisen, dass dieses Geld sich gelohnt hat. Ich muss den Kritikern gefallen. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Und dann, glaube ich, kam diese Lampenfieber. Und dann habe ich gelernt, das zu akzeptieren, dass es nicht schlimm ist. Aber Lampenfieber kommt ja von auch einer Energie und von einem Hormon, die dich eigentlich nur schützen will. Und dachte ich, okay, wie gehe ich damit um? Und das war ein sehr wichtiger Schlüsselpunkt bei mir, weil dadurch habe ich auch sehr viel über mich gelernt.
Nun haben Sie gerade dieses Chopin-Klavierkonzert ohne Noten gespielt. Das ist sicher nicht immer so, dass Sie ohne Noten auf die Bühne gehen. Ich wäre total unsicher. Wie ist es bei Ihnen?
Es ist auch sehr schön, auswendig zu spielen, weil ich werde nicht abgelenkt von den Noten, sondern die Musik ist in dem Raum. Ich spiele, was ich hören will. Aber ich habe natürlich total Angst vor Blackout. Ja.
Ist es mal passiert? Haben Sie mal einen?
Zum Glück nicht passiert. Aber ich habe natürlich so ein paar Tricks. Ich nehme immer ein paar wichtige Stellen und ich denke, wenn irgendwas passiert, weiß ich, ab wo ich wieder anfangen kann. Aber ja, diese Gedanken geht eigentlich weg, wenn ich anfange zu spielen und ich bin in der Musik so drin, dass ich nicht nochmal so nachdenken muss, was kommt jetzt wieder, weil dieser Prozess zu musizieren läuft so automatisch und so natürlich.
Wir kommen zu unserem nächsten Musikbeispiel, eine sehr schöne CD mit dem Titel Mozart with Friends. Die Freunde sind in unserem Musikbeispiel, also Sie, Nils Mönkemeyer und Sabine Meyer, Klarinette. Wie ist das, wenn man mit so einer großen, berühmten Klarinettistin zusammenspielt? Wie war die erste Begegnung?
Also als Sabine Meyer das Projekt so gesagt hat, war ich natürlich, wow, also ich bekomme eine Gelegenheit, mit ihr zu spielen und gleich eine CD aufzunehmen. Sie kam zur Probe und ich war natürlich sehr aufgeregt und wusste nicht, wie das sein wird, weil sie hat ja ein Image, so diese makellose, also so sehr kontrollierte. Und wir hatten ein paar Takte Mozart gespielt und dann sie drehte sich zu mir und sagte, ja, und findest du das okay, so wie ich spiele? Ja. Und sie hat überhaupt keine Allüre als Star und wir waren in gleichen Augenhöhe. Und sie ist auch so unsicher wie wir alle, ob man das gut mag. Und sie will einfach gute Musik machen. Und es ist unglaublich, dass man nach so vielen Jahren, wo man mit den bekanntesten Musikern und Orchester gespielt hat, immer noch so auf dem Boden bleiben kann und immer noch sich weiterentwickeln will. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Dann hören wir doch mal einen Satz, und zwar gleich der erste Andante aus dem sogenannten Kegelstadt-Trio in S-Dur für Klarinette, Viola und Klavier. Das war ein Ausschnitt aus dem Trio in S-Dur für Klarinette, Viola und Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben gehört Sabine Meyer, Klarinette, Nils Mönkemeyer, Viola und William Jun, Klavier. Und dieses Stück heißt Kegelstadt-Trio. Ich wusste es nicht, aber Sie können es erklären.
Also es gibt eine Theorie, dass Mozart das tatsächlich beim Kegel gespielt hat mit Freunden. Und ich finde, dieses Anfangsmotiv erinnert uns auch ein bisschen, so wie man so den Ball vorwirft. Und es ist eine Musik, die auch so Stimmung macht und einen netten Abend mit Freunden und ja.
Diese CD hat den Echo Classic gewonnen. 2017 war das. Und das war bestimmt ein sehr schöner Erfolg für Sie und Ihre Freunde. Mozart with Friends heißt die CD. Und Sie waren auch zur Preisverleihung. Wie ist denn sowas, wenn man da zur Preisverleihung geht?
Ja, aufregend natürlich.
Viel und Prominenz?
Ja, ich meine, wir waren Preisträger und mussten durch den roten Teppich laufen und hunderte Kameras und Interviews. Und schön, ich brauche das nicht jeden Tag, aber es war was ganz Besonderes natürlich. Und ich habe mich auch gefreut, mit den beiden, also mit Sabine und Nils zusammen da zu sein. Und ja.
Spielen Preise eine Rolle? Viele Preise gewinnen, ist sehr gut für mein Selbstbewusstsein oder ist das für Sie eher nicht so?
Also das ist natürlich eine tolle Anerkennung. Es gibt natürlich viele Aufnahmen, die keine Preis bekommen haben, die sehr ganz toll sind. Aber ich glaube, ich hatte das Glück, eine CD aufzunehmen mit so tollen Musikern, die dann auch mit einem Preis anerkannt wurde. Ich nehme das als ein Geschenk.
Wissen Sie noch bei dieser CD, auf welchem Flügel Sie gespielt haben?
Das war ein Steinway-Flügel.
Das war jetzt hier eine Produktion. Wenn Sie Konzerte spielen, verschiedene Konzertsäle, Häuser, Sie treffen auf verschiedene Instrumente. Können Sie sich vorher wünschen, auf welchem Flügel Sie das Konzert spielen wollen? Sie müssen ja auch mit den Situationen da umgehen. Was steht da für ein Flügel? Ist es schwierig?
Ja, es ist schwierig. Es ist aber auch ganz spannend. Natürlich, die Instrumente, die im Saal stehen, sind natürlich so intoniert, dass es im Saal gut klingt. Für mich ist das immer eine spannende Begegnung. Ich sehe ein Instrument wie ein Mensch. Manchmal ganz furchtbar. Ich komme überhaupt nicht klar. Aber ich muss eine Konversation führen. Oder manchmal ist es eine Liebe in der ersten Begegnung und sage ich, wenn ich zurückkomme zu diesem Saal, spiele ich bestimmt wieder auf diesen Flügel.
Was ist am häufigsten anzutreffen in Konzertsälen? Doch Steinway, oder?
Steinway, ja. Aber ich finde, früher gab es einen großen Unterschied von Steinway mit anderen Instrumenten. Und momentan spiele ich eigentlich auch gerne auf Bechstein. Ich habe gerade einen Bösendorfer angeschaut, der ganz toll ist. Auch Kawai finde ich toll. Also ich bin offen.
Wie ist es mit dem Hammerklavier?
Hammerklavier finde ich ganz toll und ich spiele auch jetzt immer mehr, weil ich durch Hammerklavier meine Interpretation geändert habe oder ändern musste, weil ich diese Art auf diese nicht so tiefe Tasten und diese leichte und auch etwas perkussive Klänge von dem Bass von Hammerklavier sehr viel gelernt habe, was Mozart oder Beethoven gemeint hat.
So, aber jetzt werden wir nochmal den Mozart hören, und zwar den ersten Satz aus der Sonate für Violin und Klavier, in der Fassung für Viola und Klavier, das war ein Steinway, oder?
Ja.
Gut, da hören wir rein. Wolfgang Amadeus Mozart war das, und zwar der erste Satz, Allegro, aus der Sonate für Violine und Klavier, C-Dur, Köchelverzeichnis 14, hier gespielt mit Bratsche und Klavier, William Jun, Pianist, und Nils Mönckemeyer, Bratsche. Jetzt haben wir die zwei Mozarts auf dieser CD. Wir haben vorher kurz über Flügel gesprochen. Jetzt noch die Frage, was haben Sie denn für einen Flügel zu Hause?
Ich habe einen Steinway-Flügel, und zwar von der Klavierfirma Angelo Fabrini aus Pescara, Italien. Herr Fabrini ist ein legendärer Klavierstimmer. Er war der Stimmer von Michelangeli, der ja unheimlich schwierig war mit Instrumenten. Und jetzt arbeitet er exklusiv für Pollini. Also wenn Pollini in Brasilien spielt, muss der mit ihm reisen.
Mit Flügel wahrscheinlich, mit eigenem Flügel, oder?
Genau.
Aha.
Und ich habe bemerkt, also wenn ich in Italien gespielt habe, habe ich diese beim Steinway-Logo daneben diese Fabrini noch gesehen, und ich dachte, das sind ja alle immer ganz toll. Und habe ich später erfahren, dass der Klavierstimmer ist, und er kauft Instrumente von Hamburg, Steinway-Fabrik, und bearbeitet er in seinem Laden und verkauft die wieder. Und ich habe ihn angerufen, und ich durfte ihn 2 Tage lang in seinem Auswahl probieren und habe dann einen ausgesucht.
Sie haben gerade ein paar berühmte Pianisten angesprochen, Pollini, Michelangeli, legendär. Haben Sie eigentlich ein Vorbild als Pianist? Haben Sie so ein Idol oder früher gehabt?
Ich habe sehr viele.
Aber so einer, wo Sie sagen, ja, das Also bei mir ist es zum Beispiel Emil Gilels.
Ah ja.
Nicht Richter, sondern Gilels.
Also ich höre auch sehr gerne Gilels. Ich finde Richter natürlich toll. Es gibt Aufnahme von Horowitz, wo ich denke, das werde ich einfach nicht besser können. Das kann keiner besser. Zum Beispiel ein kleiner Chopin-Mazurka, wie viel Ausdruck er in diesem kleinen Miniatur ausdrückt. Oder Alfred Cortot. Aber allgemein, ich bin ein großer Fan von Wilhelm Kempf. Nicht nur wegen seiner Kunst, sondern weil ich mich auch etwas mit seinem Leben beschäftigt habe, weil ich auch in der Wilhelm Kempf Kulturstiftung aktiv bin. Und ich finde, der war jemand, der nicht nur ein Pianist war und er hat nicht sein Leben für Klavier geopfert, sondern er hat auch ein sehr gutes Leben gehabt mit vielen Kindern und schönes Leben, ein sehr schönes Haus in Positano an der Amalfiküste. Und da denke ich, ach, der hatte das eigentlich ziemlich gut. Also wenn er Klavier spielt, ist es für mich so wie ein Orfeo. Also der bringt den Flügel zum Singen. Und man hat vergessen, dass Kempf das spielt, sondern die Musik hat sich selbst gespielt. Das ist etwas, was ich gerne schaffen will im Konzertsaal.
Sie sprachen gerade über die Stiftung, Wilhelm Kempf Stiftung, wo Sie aktiv sind. Was macht die Stiftung?
Es ist natürlich, um die jungen Pianisten zu fördern. Also ich war selbst als Student in Positano bei einem Meisterkurs, das heißt Beethoven-Kurs, was Kempf 1957 angefangen hat. Und er hat jeden Sommer junge Pianisten eingeladen, um sich mit den Beethoven-Sonaten zu beschäftigen. Also man fängt mit den Sonaten Nummer 1 und in 10 Tagen geht man durch die ganze 32 Sonaten. Dann mag man diese Entwicklung auch von Beethoven. Und es war für mich so eine so kraftvolle Erfahrung, die ich nie vergessen. Und sie haben mich auch gesehen, gehört und bemerkt. Und später haben sie mich gefragt, ob ich ihnen bei dem Organisieren helfen kann und hat mich dann zu einem Stiftungsrat berufen. Und ich bin ganz glücklich.
Die Musik zum Singen bringen, das ist eine ganz wunderbare Überleitung für mich zu unserem nächsten Musik. Und zwar, es gibt auch eine Franz Schubert CD. Da begleiten Sie eine Sängerin. Ist das jetzt vielleicht noch intensiver mit der Stimme, weil eine Sängerin atmet ja wirklich. In der Kammermusik muss man zusammenarbeiten. Ist das ein Unterschied, ob Sie jetzt Nils Mönckemeyer begleiten oder mit ihm spielen oder mit einer Sängerin?
Ja, ich denke, wir wollen alle die menschliche Stimme nachmachen. Sagen wir mal, die erste Musik war ja für menschliche Stimme geschrieben. Und ich finde Atmung sowas was ganz Natürliches. Wenn ich einen guten Sänger begleite, kriege ich so Gänsehaut, weil das was ganz Besonderes ist. Und vielleicht, dass wir Instrumentalisten vielleicht nie so schön schaffen könnten.
So, wir haben jetzt ein wunderschönes Lied von Franz Schubert, Frühlingsglaube. Passt gut jetzt in die Zeit von unserer Sendung. Wir warten auf den Frühling und wir hören dieses Lied. Sie begleiten Isabel Katharine Wilmer, Sopran. Und ja, ich freue mich auf dieses Lied. Frühlingsglaube, ein Lied von Franz Schubert. Gesungen hat Isabel Katharine Wilmer und William Jun hat sie begleitet. So, jetzt haben wir gleich nochmal einen Schubert, ein Enfantu. Die sind ja ganz berühmt von Franz Schubert, die Enfantus. Und wir hören gleich die Nummer 4, F-Moll. Was ist das Besondere an diesem? Ich glaube, pianistisch, es ist nicht so leicht, Schubert zu spielen. Es ist nicht so leicht, wie es klingt.
Nein, ich glaube, Schubert war auch kein wirklich guter Pianist. Manchmal ist es fast unmöglich zu spielen, was er schreibt, weil das muss fließen und es muss so leicht klingeln. Und es liegt aber sehr blöd manchmal.
Also es liegt blöd in der Hand, ne?
Genau, also ja. Nicht wie bei Liszt oder auch bei Chopin, liegt einfach viel bequemer. Bei diesem, was wir jetzt hören, ich finde, es ist eine ganz andere Art in Schuberts Musik. Nicht diese gesangliche, sondern es ist sehr virtuos und ist fast ironisch und man springt von einem Tonart zu anderen. Und ich habe beim Spielen immer das Gefühl, ich bin so in eine so Rollercoaster, die so ganz von hoch nach unten und gleichzeitig, das ist ein Tanz, das ist ein Teufelstanz. Und ich glaube, da sieht er vielleicht das Ende, diese Ende von diesem Wildheit, von Chaos. Und am Ende kommt eine Läufe nach unten zum ganz tiefen F. Und ich fühle mich ganz gruselig, wenn das passiert, weil so sieht Schubert das Ende. Es ist frei, aber so streng wie die Zeit.
Opportun Nummer 4 F-Moll von Franz Schubert mit William Jun als Solist am Klavier. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende unserer Sendung und kommen zu einem ziemlich großen Projekt, was Sie die letzten Jahre beschäftigt hat. Und zwar, Sie haben alle Mozart-Sonaten eingespielt. 5 CDs sind daraus geworden. Und mir ist aufgefallen, Sie haben diese Aufnahmen auf diesen CDs nicht chronologisch geordnet. Wie geht man mit so einer Fülle um? Was spielt man zuerst? Wo ist der Höhepunkt? Was ist auf CD 5? Wie haben Sie das gemacht?
Also für mich von Anfang an war es klar, dass ich das nicht chronologisch machen will, was üblich ist zum Beispiel bei Beethoven-Sonaten. Weil Mozart-Sonaten sind nicht so wie bei Beethoven, wo man die Entwicklung des Komponisten merken kann. Natürlich, die späteren Sonaten sind reifer und tiefer als die früheren Sonaten. Aber ich fand es erstmal interessant, sie zu mischen. Und es gibt Sonaten, die Mozart gleichzeitig geschrieben hat. Und dann habe ich natürlich lange gebraucht, wie gruppiere ich die? Und es hat einen ganz praktischen Grund, die Zeiten, also 4 Sonaten müssen auf eine CD passen. Und dann habe ich die Sonaten ausgesucht, die gut zusammenpassen, dass man als Hörer die ganze CD durchhören kann und die verschiedene oder auch die ähnlichen Sonaten zusammenhören und auch dann raten, wieso ich das so gruppiert habe.
Jetzt kommen wir mal zur Interpretation bei Mozart. Mozart kann man oder spielt man heute nicht mehr wie vor vielen Jahren. Die Interpretation hat sich eigentlich geändert. Wie gehen Sie davor, historisch informiert, indem Sie schauen, wie ist es damals gewesen, wie wurde damals gespielt oder rein emotional, gefühlsmäßig, was Sie mit der Musik empfinden. Was ist Ihre Mozart-Interpretation, woran orientiert sich die?
Wir haben ja das große Glück, wir haben jetzt diese Aufnahmen von früher, wir haben die Aufnahmen von jetziger Zeit mit den historischen Instrumenten. Und dann muss man als Pianist vor allem überlegen und entscheiden, was mache ich jetzt? Ich spiele auf einem modernen Flügel, aber ich möchte diese Entwicklung, was gibt mit historisch informierter Aufführungspraxis. Und dann macht man eine Mischung und dann ist es so, dann kommt so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, man muss einfach das fühlen. Man muss fühlen, was ist richtig, was geht einem modernen Flügel und was geht nicht. Ich finde, das ist Quatsch, dass man nur trocken Klavier in Steinway spielt, um die Klänge von Hammerklavier zu imitieren. Das geht nicht. Und wir spielen in großen Sälen vor 1000 Leute und man muss das mehr so dramatisieren spielen, um diese Ausdrücke überzubringen.
Ja, früher wurde ja in kleinen Räumen gespielt, in viel kleineren. Gerade Mozart. Wie ist es mit dem Pedal hier in diesen Aufnahmen?
Ich meine, Pedal ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. Vor vielen Jahren hat ein Professor zu mir gesagt, ja, also hier nimmst du ein Viertelpedal. Und ich dachte, was meint er damit? Es gibt doch nur ein Pedal. Und er meinte, ja, du musst so sensibel sein, dass du nur, also ein ganzes Pedal ist, wenn du einfach so da drauf.
Wenn man es ganz runterdrückt.
Kein Unterdruck. Mhm. Aber man hat die Möglichkeiten, das zu variieren. Und natürlich, wenn ich nur 25% drücke, dann ist die Dämpfer nicht nur 25% höher. Dann hat man eine ganz andere Farbe, als wenn die Dämpfer ganz hoch sind. Und das kann man lernen zu Hause, aber natürlich muss man das variieren können, weil das hängt davon ab, wo man spielt. Wenn ich in einem trockenen Raum spiele, darf ich mehr Pedal nehmen. Wenn ich in einer Kirche spiele, brauche ich manchmal quasi kein Pedal. Und ich glaube, viele Pianisten sind sehr unsensibel, wie man Pedal benutzt.
Ja, dann verschwimmen die Töne ein bisschen. Also es klingt wie eine kleine Wissenschaft und ich glaube, am besten ist, wenn man es gar nicht hört, dass irgendwie ein Pedal benutzt wurde zur Unterstützung. Sie haben gerade gesagt, wie Sie damit umgehen mit Ihrer Interpretation. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Mozart das wohl gespielt hat?
Ja, das ist sehr schwierig.
Weil der war ja ein bisschen ein Verrückter.
Ja, aber ich finde bei der Musik, die er geschrieben hat, also vor allem bei den Sonaten, ich sehe sehr viel Eleganz, sehr viel Ästhetik. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Mozart und Haydn. Und Haydn muss man diese Verrücktheiten oder Scherz, die er eingebaut hat in die Musik, etwas übertreiben, weil das wollte er. Und bei Mozart, das ist unter einer Decke von Eleganz und die Natürlichkeit. Diese Scherze sind etwas versteckt und kann auch Doppelbedeutung haben. Ich habe heute Morgen die Aufnahme von Currensis, wie Mozart Requiem, angehört. Und ich habe wirklich lange, lange überlegt, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt komisch? Oder auch andere Beispiele, ist Vazelsay mit seinem Mozart. Unsere Aufnahmen wurden gleichzeitig veröffentlicht und ich wurde mehrmals verglichen mit ihm.
Ja und?
Ich meine, der spielt das ja ganz anders. Der spielt manche Sachen fast brutal, fast aggressiv. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich sehr überzeugt bin mit der Art, wie ich das spiele. Aber die Musik ist so natürlich großartig, dass man so und so interpretieren kann. Und ich finde es auch gut so. Aber wenn man die Mozart-Musik hört, ich meine, der hat das ja vom Kopf geschrieben. Der hat nichts geändert. Das war so perfekt.
Das sieht man an seiner Handschrift aus. Ist nichts durchgestrichen oder so.
Genau, und das darf nicht gewollt klingen. Das muss so fließen. Das muss so natürlich bleiben. Und ich finde, ich bin nicht so jemand, der sagen kann, ich kann Mozart besser spielen als das, was da steht.
So, jetzt haben wir 5 CDs. Die Auswahl fiel uns ziemlich schwer. Und wir haben uns entschieden für den Track 1 von der ersten CD. Und zwar ist das der erste Satz, Adagio, aus der Sonate S-Dur, Köchelverzeichnis 282, von Mozart mit Ihnen als Pianist. Thank you. Aus der Sonate Es-Dur, Köchel-Verzeichnis 282, haben wir den ersten Satz Adagio gehört mit William Yun am Klavier. So hat das angefangen, das Projekt mit den Mozart-Sonaten. 5 CDs sind draus geworden, die sind auch mit Preisen ausgezeichnet worden. Also ich glaube auch mehrfach ausgezeichnet worden. Das bedeutet ja, dass Ihre Interpretation unter den vielen Mozart-Interpreten, die es eigentlich heutzutage gibt, doch heraussticht. Das ist doch eine sehr schöne Anerkennung.
Ja, ich bin sehr froh. Als ich dieses Projekt angefangen habe, haben viele Befürchtungen, dass es nicht anerkannt werden und ich höre auch nicht genug von diesem Satz, ja, es gibt so viele gute Aufnahmen. Aber ich finde, wie ich vorhin gesagt habe, wir spielen Mozarts Klaviermusik jetzt anders als früher. Und ich dachte, ich habe etwas zu sagen, was sich unterscheidet von den anderen. Und ich war natürlich sehr glücklich, dass andere Leute das auch gesehen haben.
Also ich finde das auch, mir gefallen diese 5 CDs auch. Also es hat eigentlich alles. Es hat diese Brillanz, von der Sie gesprochen haben, dieses Virtuose. Es hat aber auch was ganz Klares, was ganz Durchsichtiges und manchmal auch etwas Zurückhaltendes. Also diese Kombination, die gefällt mir sehr gut. Und als letztes Beispiel in unserer Sendung hören wir jetzt einen Ausschnitt aus der letzten CD. Das ist aus der Sonate C-Moll, Köchel-Verzeichnis 457. Und da hören wir den 3. Satz Allegro assai. Person heute mit dem Pianisten William Yun und unser allerletztes Musikbeispiel war auch von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Sonate C-Moll, Köchelverzeichnis 457, den 3. Satz Allegro assai. Ja, William Yun, damit ging ein großes Projekt zu Ende. Fällt man dann in ein Loch, wenn man sich so lange mit Mozart beschäftigt hat, 5 CDs lang, oder ist man dann auch froh, dass es vorbei ist?
Ach, beides. Ich habe natürlich fast jeden Tag Mozart geübt und mich damit beschäftigt. Und dann plötzlich, ich musste nicht das üben, aber es hat mir doch sehr gefehlt. Und neulich habe ich so ein was ganz kompliziertes Stück einstudiert und dachte ich, ach, ich brauche jetzt mal Mozart. Für mich, wie wenn Chopin ein Mond ist, Mozart ist wie eine Sonne. Und wenn ich Mozarts Musik übe, habe ich so viel Frieden, so viel Wärme und auch Lust und Freude. Ich glaube, ich werde nie genug davon haben.
Wir schlagen mal einen Bogen zum Anfang unserer Sendung. Sie sind in Korea geboren, Sie leben jetzt in München. Seit vielen Jahren. Gibt es noch eine Beziehung zu Ihrem Heimatland?
Ich habe hier natürlich viel mehr Freunde als in Korea. Ich sehe mich eigentlich als ein Europäer. Also nicht jetzt, dass ich ein Deutscher bin, sondern ich finde, ein Europäer ist etwas, die sehr auch mit dem Klassik sich verbindet, klassische Musik und diese Lebensphilosophie miteinander in einem kleinen, relativ kleinen Landfläche, die unterschiedlich, aber auch zusammenleben können. Das gefällt mir sehr. Aber Korea ist mein Wurzel. Ich habe da meine Eltern, meine Schwester. Und mir ist es auch immer noch sehr wichtig, dass das da Frieden gibt. Natürlich in dieser schwierigen politischen Situation. Ich schaue jeden Tag nach den neuesten Nachrichten. Aber ich bin auch froh, dass ich wegen der Musik meinen Weg gefunden habe nach Europa, nach Deutschland und im schönen München, wo viel Natur gibt. Und ich habe mein schönes Zimmer mit schönen Flügeln, mit dem Blick auf die Isar. Ist alles sehr schön.
Wollen Sie uns vielleicht zum Schluss noch verraten, woran Sie gerade arbeiten? Vielleicht gibt es ein Projekt oder vielleicht haben Sie noch einen Wunsch, was Sie spielen möchten? Sicher sogar? Irgendwas?
Also ich habe momentan Bedürfnis mehr, mich mit Bachs Musik zu beschäftigen. Und ich höre momentan sehr viel Aufnahmen, also nicht nur Klavier, sondern Choralmusik und auch andere Barockmusik, weil das fehlte etwas in meinem Repertoire. Und ich finde, es ist auch unsere Pflicht, die Musik von den lebenden Komponisten zu spielen und das zu präsentieren.
Dafür viel Erfolg. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese schöne Sendung, für Ihre Musikauswahl und ja, wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
So, und falls Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen gleich die Nachrichten und dann geht's weiter mit aktuellen Leseempfehlungen. SWR 2 Magazin Lesenswert. Am Mikrofon war Kerstin Gebel.